Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Leicht und mir gegenüber sitzt heute endlich wieder einmal der Digitalchefredakteur Gerd Stegmeier. Moin Gerd.
Ja, hallo Luca.
Wir wollen heute über das Thema Ladeinfrastruktur sprechen, weil die Ladeinfrastruktur ist ja eigentlich mehr oder weniger das Rückgrat der E-Mobilität. Weil wenn der Akku nicht geladen wird, hat der Spaß mit dem E-Auto relativ schnell ein Loch. Und eine ganz besondere Position nimmt dabei die Schnellladeinfrastruktur ein. Nicht zuletzt deshalb hat der Bund ja jetzt ins Deutschlandnetz allein rund 2 Milliarden Euro gesteckt, um 8000 Schnellladepunkte aufzubauen. Und dann kommt da nochmal fast eine weitere Milliarde dazu, um öffentliche Ladepunkte für LKW und PKW im öffentlichen Bereich oder bei Unternehmen aufzubauen. Entsprechend wollen wir heute mal klären, was hinter der Ladeinfrastruktur steckt. Also ziemlich genau mit den Ladesäulen, den Schnellladesäulen. Und klären, was da so für Herausforderungen kommen, wenn man die aufbaut, wo man dazu kämpfen hat, wo die Trends hingehen und wie man dafür sorgt, dass Ladeinfrastruktur und Ladesäulen auch zuverlässig funktionieren. Denn wir und unsere Hörer wissen ja, das ist leider nicht immer der Fall. Das wollen wir heute besprechen mit Philipp Oppolzer von Chempower. Und was wahrscheinlich nicht alle wissen, das ist einer von Europas größten Schnellladesäulenherstellern. Und deswegen, hallo Philipp, schön, dass du da bist und wir dich heute hier zuschalten durften.
Hallo Luca, hallo Gerd. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ein Gespräch mit euch zu dem Thema führen, was ich sehr gerne tue.
Zu Beginn kannst du dich vielleicht selber nochmal kurz vorstellen, wer du bist, was du bisher gemacht hast, wo du herkommst und dann vielleicht auch noch, was wir uns von dir im Kopf behalten sollten.
Ja, sehr gerne. Ja, also erstmal zu mir. Ich bin Philipp Oppolzer, wie du schon gesagt hast, bin seit jetzt fast 3 Jahren bei Chempower. Was bei Chempower, das funktioniert ein bisschen wie mit Hundejahren bei Chempower. Ich bin schon ein richtig alter Knochen bei der Firma. War davor bei einem anderen Hersteller von Ladeinfrastruktur, bin jetzt dann 5 Jahre in der Elektromobilität. Mein Background ist die Technik, wobei ich immer schon mein berufliches Leben in der Geschäftsentwicklung und im Vertrieb verbracht habe und jetzt eben die letzten 3 Jahre bei Chempower den Aus- und Aufbau unserer Geschäftstätigkeiten im deutschsprachigen Raum, aber auch in ganz Zentraleuropa zusammen mit meinem wachsenden Team vorantreiben darf. Wie man vielleicht hört, ich bin aus Österreich, ich bin aus Wien, von da bin ich heute auch zugeschaltet. Habe aber ein paar Stationen in anderen europäischen Ländern gemacht, ein paar Jahre in England, ein paar Jahre in Tschechien, ein paar Jahre in Deutschland und jetzt wieder zu Hause in der Heimat. Auf die Frage, was sich Leute von mir in Erinnerung behalten dürfen. Von mir, ich würde lieber sagen von Chempower. Ich bin Messenger. Oder von dieser Zeit hier in Erinnerung behalten, dass es mehr gibt, dass es auch andere Lösungen gibt, dass es sich auszahlt, über den Tellerrand hinauszuschauen und neue Dinge zu probieren. Ich glaube, damit würde ich gerne die Zuhörer aus dieser Sendung gehen lassen.
Alles klar. Jetzt hast du schon gesagt, Chempower, dann erzähl doch mal, ihr seid einer der größten europäischen Schnellladehersteller. Was genau heißt das? Weil in Deutschland, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, so viele von euren Ladestationen sieht man nicht. Ich muss sagen, ich habe selber, glaube ich, erst eine live gesehen. Ich glaube, viele kennen sie gar nicht. Deswegen kannst du mal erklären, wer ist Chempower, wo kommt ihr her, was ist euer Background eigentlich?
Gerne, ja. Wir sind ein finnischer Hersteller. Unser Hauptquartier und unsere Produktionsstätten, es sind mittlerweile mehrere, befinden sich in Lahti. Das ist circa eine Stunde nördlich von Helsinki. Wir sind am Papier ein relativ neues Unternehmen. Seit 2018 gibt es Chempower als eigenständige Firma. Wir sind aber eine Ausgründung aus der Chempi. Chempi macht seit über 70 Jahren Strom- und Spannungsquellen in der Schweißtechnik und hat in der Schweißtechnik auch maßgeblich die verwendeten Technologien in dem Bereich vorangebracht im Markt. Das heißt, wir kommen mit einem sehr starken Know-how in der Gleichlichtertechnik und generell, wie man mit Strom und Spannung umgeht. Jetzt die letzten Jahre haben wir uns natürlich vorwiegend auf den nordischen Markt, auf unsere Heimmärkte konzentriert. wo für lange Zeit auch, sag ich mal, unser größtes Geschäft war. Deswegen kennt man uns auch in manchen anderen Ländern noch nicht so gut. Warum man uns in Deutschland noch nicht so gut kennt, hat andere Gründe. Das sind eher, sag ich mal, lokale Regularien, nennen wir es einfach mal so, die uns da noch ein bisschen im Weg gestanden sind. Aber wir haben jetzt die letzten Jahre unseren Expansionskurs durch Europa und auch eigentlich die ganze Welt gut vorangetrieben, mit Teams in der ganzen Welt eigentlich, in mehreren europäischen Ländern, aber auch in Australien, in Singapur, in den USA, in Kanada, wo wir überall Teamkollegen haben, auch im Mittleren Osten, um Campower, sag ich mal, überall bekannt zu machen und unsere Stationen überall den Leuten zur Verfügung stellen zu können.
Wie viele Ladepunkte habt ihr denn aktuell in Europa, Deutschland, weltweit, wenn ihr so ein Riesenteam habt überall?
Es war tatsächlich nicht leicht, da wirklich akkurate Zahlen zu bekommen, weil wir so viele verschiedene Vertriebskanäle haben und auch an Firmen, die zum Beispiel im Untertagebau arbeiten, liefern, wo wir aus vertraglichen Gründen gar nicht wissen dürfen, wo diese Stationen stehen und wie viele es dann im Endeffekt wirklich sind, die im Betrieb sind. Aber was ich sagen kann, wir haben letztes Jahr im Jahr 2023 um die 20.000 Ladepunkte produziert. Und man muss dazu sagen, wir produzieren nicht auf Lager. Bei uns ist alles, wie man so sagt, build to order. Das heißt, wenn wir 20.000 Ladepunkte in einem Jahr produzieren, dann mit ein bisschen Zeitverzug liefern wir die auch aus innerhalb des Jahres.
Und das sind dann nur Schnellladepunkte oder sind das auch AC, alte, kleine, langsame Lademöglichkeiten?
Da habe ich keine genaue Zahl, aber meine Schätzung ist, dass es 99,99% Schnelllader sind. Wir haben grundsätzlich ein AC-Produkt, das ist aber reines Komplementärprodukt, weil uns mal ein größerer Supermarktbetreiber gesagt hat, ja, eigentlich hätte ich ganz gerne auch AC-Ladestationen, die genauso ausschauen wie die Schnellladestationen. Und ich sage, ja gut, dann machen wir das auch noch. Mhm. Aber ist definitiv kein Kernprodukt und wir nennen es auch liebevoll den teuersten AC-Lader der Welt.
Okay. Das muss man sich auch mal auf die Fahnen schreiben können. Aber das heißt, mit 20.000 letztes Jahr habt ihr so viel Schnelllader gebaut, wie wir, glaube ich, gerade in Deutschland ungefähr haben. Also ich meine, wir müssten da ungefähr in der Ebene sein, an der Menge. Nicht schlecht.
Das kommt circa hin, wobei wir natürlich unterscheiden müssen. Unser System heißt nicht gleich ein oder zwei Ladepunkte ist ein Charger, sondern wir können aus einer Ladestation bis zu 8 Ladepunkte betreiben. Und deswegen reden wir auch sehr, sehr ungern über wie viele Ladestationen, weil das kann bei uns ein Ladepunkt sein, das können aber auch 8 sein. Wenn wir nicht simultan nutzbare Ladepunkte mit dazu rechnen, dann können es theoretisch auch 16 sein an einem Lader. Also deswegen, ich fand die Frage auch schon mal super, wie viele Ladepunkte und nicht wie viele Ladestationen von dir.
Aber du hast jetzt gerade schon angesprochen, da gibt bei euch ein spezielles System, warum die Zahlen Ladepunkt, Ladesäule so weit auseinandergehen. Vielleicht kannst du das mal erklären.
Ja, kann ich machen. Im ganz so einfach wie möglich in der Technik. Wir haben eine zentrale Leistungselektronik. Das heißt, wir haben einen Schrank oder auch Schränke, die miteinander verbunden sind. Die stellen wir irgendwo, wo gerade gut Platz ist, auf, beziehungsweise nicht wir, sondern unsere Kunden, unsere Partner, die dann tatsächlich Stationen bauen. Die stellen ihn dahin, wo es ihnen gerade gut passt. Und von dort aus können sie dann die Kabel, da in dem Schrank findet die Umwandlung von Wechselstrom zu Gleichstrom statt. Und von dort wird diese Leistung auf eben bis zu 8 Ladepunkte simultan verteilt. Und in der Leistungselektronik können wir auch die einzelnen Leistungsblöcke, die sind bei uns mit 25 kW bemessen, können wir voll dynamisch auf all diese Ladepunkte verteilen, und zwar natürlich auch im laufenden Betrieb. Und damit, ja, funktioniert unser System dann auch mit meistens weniger Leistung, weil das, was installiert ist, können wir halt viel effektiver nutzen, dadurch, dass wir es auf mehrere Fahrzeuge verteilen können und dadurch einen insgesamt eine höhere Nutzung dieser installierten Ladeleistung aufweisen können.
Das heißt aber, diese Leitung, die zu den Ladepunkten geht, ist quasi Gleichstrom, oder? Das heißt, man könnte die als Ringleitung anlegen und die einzelnen Ladepunkte können sich da einhängen, oder?
Da hilft es mir jetzt doch ein bisschen, dass ich das Ingenieurstudium gemacht habe. Nein, so leicht ist es leider nicht. Also die Ringleitung, es gibt Systeme im Markt, die das machen. Mhm. Die brauchen dann aber immer noch eine DC-DC-Wandlung, weil die Batterie bzw. das Batteriemanagementsystem eines jeden Fahrzeugs braucht zu jedem Zeitpunkt eine ganz spezielle Spannung und fragt dann eben auch eine bestimmte Stromstärke ab. Aber vor allem die Spannung macht's. Und wenn ich eine Ringleitung habe und da direkt mehrere Fahrzeuge dranhänge, dann kann ich die Spannung nicht verändern, die jedes einzelne Fahrzeug braucht. Deswegen, in unserem System ist das sternförmig. Es geht zu jedem Ladepunkt wirklich, gehen die Leitungen separat von der Leistungselektronik von der Station zum Ladepunkt. Deswegen sagen wir auch, es ist zwar möglich, die Ladepunkte bis zu 80 Meter oder wenn notwendig sogar weiter weg von der Leistungselektronik zu stellen.
Wow.
Irgendwann wird es dann aber ein bisschen einfach ineffizient, weil im Gleichstrom auch die Leistungsverluste über längere Strecken relativ hoch sind. Also irgendwann macht es dann keinen Sinn mehr, dann muss man sich eher überlegen, ob man nicht die komplette Topologie der Site sich nochmal überlegt.
Ja. Okay. Mit wie viel Leistung können denn Autos an euren Ladepunkten laden? Oder beziehungsweise ist es dann für alle immer gleich viel für diese 8, die du angesprochen hast?
Also grundsätzlich, wie viel können Autos bei uns laden? Das hängt meistens vom Auto ab, beziehungsweise davon, wie viel Leistung installiert wird. Wir können im Moment über CCS bis zu 400 kW liefern, was außer ein paar Nutzfahrzeugen und vielleicht einem Rimac, glaube ich, und vielleicht anderen PKWs, die in irgendwelchen Development Centers stehen, glaube ich, nicht viele Fahrzeuge tatsächlich ziehen können. Wie dann die Leistungsverteilung ausschaut, ist Betreibersache. Also wir bieten verschiedenste Modi, wie die Leistung verteilt wird. Das eine ist, wie du es gerade beschrieben hast, eine gleichmäßige Verteilung. Je nachdem, wie viele Fahrzeuge da sind, wird einfach die installierte Leistung durch die Anzahl der Fahrzeuge dividiert. Was wir aber sehen in den Daten ist, dass meistens ein First-in-First-out-Prinzip schneller einen höheren Durchsatz an Fahrzeugen garantiert und auch eine höhere Ausnutzung der Ladeinfrastruktur, weil ich dann diese 25 kW Blöcke auch besser ausfüllen kann. Das ist im Endeffekt, was die Betreiber auch meistens wollen, weil mehr gelieferte Energie ist mehr Umsatz.
Klingt plausibel. Aber du hast vorhin von diesem Schrank gesprochen. Kann dieser Schrank dann einmal 400 kW liefern oder dreimal oder achtmal? Oder wie viel, also wie läuft das? Wir sind ja gewohnt, dass wir diese einzelnen haben, Ladesäulen.
Also momentan ist der größte Schrank, den wir haben, 600 kW. Und diese 600 kW können dann in 25 kW Schritten eigentlich beliebig verteilt werden. Da greife ich jetzt vielleicht unserem Gespräch ein bisschen vor, weil das Thema MCS ist ja auch gerade vor allem in den Medien sehr gut vertreten oder in den Fach-E-Mobilitätsmedien. Und da können wir dann diese 600 kW Schränke auch miteinander koppeln um bis zu 1,2 Megawatt bereitstellen. Aber im Pkw-Bereich sehen wir, dass wir in den allermeisten Szenarien mit durchschnittlich 100 installierten kW pro Ladepunkt bestens durchkommen. Also da muss eigentlich schon wirklich irgendwie so der Porsche Taycan Owners Club gleichzeitig alle mit 0% ankommen. Dann ist nicht genug für alle da, aber das ist dann meistens auch schon ein Netzanschlussthema. Sonst sehen wir eben, dass sogar bei 75 kW pro Ladepunkt, also im Schnitt, es zu keinen merkbaren Wartezeiten für die Nutzer kommt.
Das heißt, wir haben ja das Thema hier gerade mit flexiblen Arbeitsplätzen, damit man eben die vielen Homeoffice-Zeiten ein bisschen besser ausnutzen kann, beziehungsweise die Plätze, die dazu frei werden im Büro. So ähnlich stelle ich es mir dann auch vor. Also in aller Regel, wenn an den 8 Ladeplätzen gerade mal 4 Leute ankommen und gleichzeitig laden wollen, dann werden die noch nichts spüren, dass man die Leistung an ihrem Ladepunkt groß reduzieren muss.
Allermeistens nicht. Also wie gesagt, da, vor allem in der Praxis sehen wir, dass es selten ist, dass Fahrzeuge wirklich gleichzeitig ankommen. Es gibt eigentlich immer einen gewissen Zeitversatz und wir wissen ja alle, wie die meisten Ladekurven aussehen von Fahrzeugen. Ja. Die langen erstmal richtig zu in den ersten paar Minuten und dann geht's eh schon wieder bergab mit der Ladeleistung. Und meistens sehen wir an den Standorten, dass es, wenn wir diese verschiedenen Ladekurven am Standort übereinander stapeln, da haben wir auch ganz coole Animationen und Videos dazu, dass es im Endeffekt die wirkliche maximale Leistung, die zu einem gewissen Zeitpunkt abgerufen wird, die ist relativ homogen, selbst wenn da wirklich viel Betrieb ist.
Ja.
Damit, ja, also gut, wie gesagt, wenn jetzt die vier Taycans oder es gibt ja Teslas oder alles, was halt so richtig schnell lädt, wenn die alle gleichzeitig kommen, dann kann es vielleicht sein, dass die was merken. Wir zeigen das aber auch ganz offen an. Also wir zeigen Fahrern, hey, deine Ladeleistung am Bildschirm oder sie können sich auch am Handy mitnehmen, ihren Ladebildschirm von der Station. Da zeigen wir auch an, hey, deine Ladeleistung ist gerade, wie sie ist, weil dein Fahrzeug nicht mehr kann, die Station nicht mehr kann, das Netz nicht mehr hergibt. Das stellen wir sehr einfach mit einer Grafik dar. Und damit gibt es keine großen Überraschungen.
Sehr cool. Also diese Transparenz finde ich ganz spannend. Was mich noch, wo ich ein bisschen hängen geblieben bin, war gerade dieses First-In-Prinzip. Ich kenne das, es ist wahrscheinlich, dass man damit oder der Ladesäulenbetreiber darauf reagiert, dass die Kunden halt immer den leeren Ladepunkt ansteuern wollen. Also ich kenne selber von mir, dass ich mich nicht neben ein anderes Fahrzeug stelle, sondern möglichst weit, weit weg, damit das irgendwie keine Interferenz und ich dann die wenigen Minuten abkriege. Das ist ja aber kein, also es ist ja ein reiner psychologischer Effekt, der da spielt, oder? Was ist das, wieso die Kunden das auf First In setzen?
Also die Betreiber setzen drauf, weil es insgesamt sehen wir aus den Daten, warum das genauso ist. Dafür bin ich nicht Mathematiker genug oder eigentlich gar nicht, warum das so ist, dass die schneller raus sind. Aber wir sehen es einfach anhand der Zeiten und der geladenen Energien, dass man einen höheren Durchsatz an der Station generiert mit diesem Prinzip. Den Ladepunkt möglichst weit weg anzusteuern, ich mache das ja genauso bei uns. Wir sind das halt gewohnt von den Kompaktstationen, weil wir halt mittlerweile schon gelernt haben, wenn ich mich dann die gleiche Kompaktstation stelle, dann kann es sein, dass schwupps, je nach Modell, ich plötzlich nur 75 kW zur Verfügung habe und mein Auto aber eigentlich jetzt 170 könnte oder so. Deswegen stelle ich mich lieber weiter weg. Das ist bei den Campower-Stationen relativ egal. Und tatsächlich, auch wenn mehrere Ladesysteme an einem Standort verbaut sind, ist es für den Fahrer eigentlich nicht ersichtlich, wo die Leistung jetzt genau herkommt. Das ist ein bisschen wie bei Tesla, würde ich sagen. Da weiß man ja auch nicht genau, wie die jetzt dann hinten zusammengeschlossen sind.
Ja, spannend. Aber weil du es jetzt gerade angesprochen hast, du machst es genauso. Seit wann fährst du Elektroauto und verrätst du auch uns was für eins?
Oh, schwierig. Da spielen so viele persönliche Vorlieben rein. Ich selber fahre seit 3 Jahren tatsächlich erst rein elektrisch. Bei dem Hersteller, wo ich davor war, war es noch ein Plug-in-Hybrid. Aber was für ein Auto, da gibt es so viele. Idealerweise, je kleiner man es wählen kann, desto besser, wenn wir jetzt vom Sustainability-Gedanken her denken. Wo mich vielleicht einige in unserer Branche nicht dafür mögen werden, ist, dass ich sage, brauchst du überhaupt ein Auto? Also musst du überhaupt? Geht's nicht auch anders? Weil ultimativ sehe ich natürlich die Elektromobilität als einen extrem wichtigen Schritt zur Dekarbonisierung des Verkehrs. Insgesamt denke ich aber auch, dass der Individualverkehr gerade im deutschsprachigen Raum ein bisschen Überhand genommen hat, aus allen bekannten Gründen in den vergangenen Jahrzehnten, und dass man auch da ein bisschen dran arbeiten muss. Mhm. Aber wenn es ein Auto sein muss, dann denke ich, muss es den eigenen Anforderungen entsprechen, in Größe, ja, Leistung, Reichweite.
Mhm. Wie ist dein persönliches Fahrprofil und wo lädst du am meisten?
Ich persönlich fahre eigentlich hauptsächlich Langstrecke. Ich wohne in Wien, da brauche ich nicht wirklich ein Elektroauto, außer ich muss mal zum Baumarkt oder so. Wenn ich mich ins Auto setze, dann sind es eigentlich ein paar hundert Kilometer, die ich dann am Stück runterreiß. Damit lade ich auch meistens dann eben an Schnellladestationen. Wenn ich zu Hause lade, dann, ich habe hier in der Tiefgarage das Glück, dass da eine Ladestation steht, die eigentlich immer frei ist und auch einen ganz guten Tarif hat, dann lade ich da. Aber überwiegend, ich würde mal sagen, über 80% sind an Schnellladestationen.
Okay, ja, ordentlich. Das ist ja auch preislich, vor allem hier in Deutschland, ein großer Unterschied, ob man zu Hause lädt oder an Schnellladestationen. Ich weiß jetzt nicht genau, die Situation in Österreich wird nicht so viel anders sein, oder?
Nein, es ist ziemlich gleich. Klar, wer die Möglichkeit hat, im Eigenheim zu laden, idealerweise dann natürlich noch mit einer PV-Anlage am Dach, der hat da natürlich den Jackpot gemacht. Realistisch ist es aber, dass die allermeisten Menschen diesen Luxus nicht haben und damit eben auf öffentliche Ladeinfrastruktur auf die eine oder andere Art angewiesen sind.
Ich würde nochmal zurück zu eurer Ladesäule kommen. Das heißt, ihr habt so ein Satellitensystem, das heißt, ihr habt in der Mitte einen elektrischen Haupt, also da kommt die ganze Energie rein und die wird dann verteilt. Du sagst, es sind 8 Stück, die können bis zu 100 Meter, wenn es dann sein muss, wegkommen. Warum macht ihr das so? Weil ich habe gelernt bei ganz vielen anderen Herstellern von Ladesäulen, dass die ja diese Kompaktstationen bauen, aus dem Grund der Effizienz, damit sie nicht so viel dicke Kabel in der Erde verlegen müssen, weil die wartungsintensiv sind, weil die vor allem auch unfassbar teuer sind. Heißt es, wieso ist das so bei euch? Wieso ist das billiger oder ist das gleich?
Grundsätzlich ja, wir sehen einen massiven Kostenvorteil, aber es stimmt, gerade in der Installation sind unsere Stationen tendenziell mal etwas teurer, wobei es da nicht so unglaublich viel teurer ist, ein bisschen. Aber wir sehen dann im Betrieb der Stationen einfach einen extremen Vorteil. Also wir sind gerade dabei, ein paar verschiedene Return on Investment Modelle mit, sage ich mal, Mitbewerberprodukten gegen unsere zu rechnen, und da kommen teilweise atemberaubende Unterschiede von wirklich doppelt so schneller Return of Investment, dreimal so schneller Return of Investment bei der Verwendung unserer Technik versus anderer, wobei da dann auch nochmal viel Software meistens oben mit drauf kommt. Aber im Endeffekt, das eine ist die Kabel, klar, wir brauchen ein paar mehr Kabel, meistens, aber wir können dadurch auch weniger Metall in die Landschaft stellen, weil wir einfach weniger Gleichrichtertechnik verbauen. Wir kommen meistens mit 30%, manchmal sogar 50% im Nutzfahrzeugbereich, 70% weniger Gleichrichtertechnik raus, und man muss sich immer noch voranhalten. Das ist nach wie vor ein industriell produziertes Gut. Da finden Produktionsprozesse statt, die viel Energie brauchen, die bei uns selbst in Finnland immer noch nicht komplett 100% CO2-neutral ist. Und auch in unserer Zulieferkette gibt es natürlich auch immer noch nicht ausschließlich grüne Energie. Das heißt, eine Ladestation hat einen CO2-Footprint. Und je weniger Ladestationen ich aufstelle, desto weniger CO2 stelle ich auf. Wenn ich das dann noch koppeln kann mit mehr gelieferter Energie, dann habe ich natürlich einen viel schöneren Schnitt von CO2 pro kWh. Ich glaube nicht, dass das irgendwer misst, jetzt nämlich auf die Station gesetzt. Deswegen habe ich da natürlich auch überhaupt keine Zahlen dazu. Aber es ist für mich eine rein logische Folgerung, dass ich einfach, ja, wenn ich weniger Metall in die Landschaft stelle, ich auch weniger CO2 damit freisetze durch die Produktion dieses Guts.
Schade. Wir hatten jetzt kürzlich mehrere Folgen zum Thema CO2-Fußabdruck von E-Autos. Ja. Ich fände es ganz spannend zu vergleichen, was Ladesäulen machen an CO2-Fußabdruck. Also wenn du da mal Zahlen hast, gerne. Ich wäre sehr neugierig.
Wir haben Zahlen in unserem 2023 Report. Der hat schlanke 150 Seiten und der Sustainability-Teil macht einen doch guten Anteil davon aus. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nicht komplett durchgelesen und deswegen kann ich da jetzt auch nicht über Zahlen sprechen.
Gut, da müssen wir ja wahrscheinlich mal lesen. Luca, du bist der Spezialist für lange Studien.
Ich nehme es mal mit. Du hast schon angedeutet, ihr seid eigentlich aus der Welt der Gleichrichtertechnik. Schweißgeräte ist euer Ursprung. Wenn es um das Thema Ladesäulen geht, höre ich immer wieder, dass das Thema Software der Pain ist, warum die Dinger nicht funktionieren. Erst kürzlich hatte ich es wieder, dann habe ich Kontakte mal gefragt, was los ist. Ja, wir haben gerade kein Netz an der Ladesäule. Wo ich mich frage, was zur Hölle ist kaputt? Wie kann das passieren? Aber was ist euer Ding oder dein Guess? Warum steigen Ladesäulen aus?
Netz. Ganz ehrlich, es ist sehr, sehr oft ist es Netz. Also ja, ich höre auch immer wieder, dass die Software ein Problem ist. Da kann ich Gott sei Dank nur aus der grauen Theorie sprechen. Wir haben auch da glücklicherweise einen sehr, sehr, sehr starken Background von der Gruppe her, die schon seit, ich glaube, die hat 2008 das erste Cloud-Backend oder 2006 das erste Cloud-Backend für Schweißgeräte eingeführt. Ich langweile euch jetzt nicht, warum Schweißgeräte Cloud-Backends brauchen.
Schade.
Spart richtig viel Geld. Ich könnte es ausführen, wenn wir die Zeit haben.
Wenn du schnell machst, ich würde es gerne wissen, warum Schweißgeräte ein Backend brauchen.
Cloud-Backend. Also
unsere Behörden haben das nicht.
Ja, Schweißgeräte, den professionellen Bereich, zum Beispiel Pipeline-Bau, Ölbohrinseln, Schiffsbau. Die Firmen, die das Schweißen dort machen, sind Subunternehmer und die mussten einfach immer schon oder jahrzehntelang richtig genau aufzeichnen, dass sie ordentlich gearbeitet haben. Wenn nämlich was kaputt geht, ja, dann hat man meistens Milliardenschäden und die Versicherungen wollen finden, wer hat's gemacht, warum. Und da ist Campy auf die Idee gekommen, hey, warum digitalisieren wir das nicht einfach alles, dass jede Schweißnaht sofort in der Cloud perfekt hinterlegt und dokumentiert ist. Damit sparen wir den Schweißern und den Schweißfirmen extrem viel Arbeit in der Dokumentation und haben einen Vorteil anderen gegenüber. Und deswegen haben Schweißgeräte Cloud-Backend-Lösungen. Und das wurde eben von Campy damals eingeführt und daher haben wir in der Gruppe und bei uns in der Firma auch extrem viel Know-how, was das Thema Cloud-Backend-Lösungen, aber natürlich auch Embedded-Software, also Firmware angeht und kommen da Gott sei Dank sehr oft in auch sehr gute Situationen für uns, wenn zum Beispiel uns Fahrzeughersteller anrufen und fragen, hey, und irgendwas funktioniert da nicht, aber wir kriegen den Fehlercode nicht aus dem Fahrzeug, könnt ihr uns helfen? Und sagen wir, ja, können wir. Schauen bei uns ins Backend rein und sagen denen dann, was für einen Fehlercode ihr Fahrzeug sendet. Und haben da schon den einen oder anderen Hersteller mal ein bisschen unter die Arme greifen dürfen. Also, aber warum Ladestationen ausfallen, ist natürlich super vielfältig. Netz ist tatsächlich oft ein Thema, gerade in Deutschland. Ich will jetzt nicht unbedingt in das Thema Netz in Deutschland, Mobilfunknetz einsteigen. Da hat sicher jeder seine eigene Meinung dazu.
Erfahrung.
Erfahrung, natürlich. Ja, Münchner Innenstadt und so mit dem Handy in der Luft rumlaufen. Es kann aber auch einfach ein technisches Gebrechen zum Beispiel von einem SIM-Karten-Provider sein. Das kommt ab und zu vor und das kann natürlich ja unangenehm sein, wenn dann nämlich gleich mal ein paar tausend Stationen ausfallen. Ist dann aber meistens eine Sache von Minuten, bis die wieder online sind, beziehungsweise dann Schritt für Schritt online gestellt werden. In den Stationen selber, da kann natürlich auch mal was kaputt gehen, dass irgendwas einfach durch die hohe Nutzung einfach aufgibt. Also Ladekabel könnte zum Beispiel eins sein. Man sieht ja oft die Stationen, wo die Kabel so schön nebenhin gekringelt am Boden liegen. Wenn da mal irgendwie was Schwereres oder was Scharfkantigeres drauf fällt oder drüber, dann ist die Station natürlich auch erstmal raus.
Mhm. So Gleichrichter, Wechselrichter, die sind ja eigentlich auch Verschleißteile, oder? Die müssen irgendwann mal getauscht werden bei euch dann in diesen Schränken, oder?
Ja, da ist die Frage, glaube ich, auch, wie viel Zeit, ab wann ist es ein Verschleißteil, ab wann nicht. Aber wir schätzen, dass die Produkte grundsätzlich mal eine Lebensdauer von 10 Jahren in normalen Bedingungen haben. Da ist zum Beispiel der Untertagebau ist da ein bisschen was anderes. Da werden, hat mir letztens ein Kollege gesagt, 2-mal am Tag die Filtermatten gewechselt, weil da halt doch recht viel Staub in der Luft ist. Aber grundsätzlich rechnen wir mit mindestens 10 Jahren. Bei guter Wartung kann das auch ganz schnell mal mehr werden. Gerade bei der Lebensdauer von den Ladestationen ist aber, glaube ich, auch heute immer noch die Frage, wie lange werden wir diese Stationen, wie sie jetzt gebaut werden, wirklich brauchen. Wir sind hoffnungsvoll, dass unsere Stationen sehr lange aktuell bleiben, weil wir sie eben modular und skalierbar machen. Das heißt, wir können Leistung erweitern, wir können Teile sehr einfach tauschen, sollten sie getauscht werden müssen. Wir schauen auch drauf, dass wir möglichst immer die nächste Generation, also dass wir eine Rückwärtskompatibilität schaffen, wenn wir neue Produktteile oder Neuerungen bringen. Aber ja, die Frage ist dann eben, wie lange geht das?
Mhm. Wieso glaubst du, dass das sich so stark verändern wird, diese Anforderungen an die Ladesäulen? Glaubst du, wir kommen immer in einen höher, weiter, mehr und irgendwann ist der Polo mit einem MCS unterwegs?
Boah, das ist der Blick in die Kristallkugel. Also warum habe ich es gesagt? Mehr aus Blick in die Vergangenheit als Blick in die Zukunft. Ich persönlich, meine Meinung ist, momentan mit gerade im Pkw-Bereich haben wir es mit CCS jetzt eigentlich. Ja, wir werden sicher noch gerade im höheren Preissegment ist natürlich ganz klar die Jagd nach größerer Batterie, schnellerer Ladeleistung. Kann natürlich auch gut sein, dass es da große Durchbrüche geben wird und dann auch die kleineren Fahrzeuge viel schneller laden. Die Frage ist nur, was braucht man wirklich? Also selbst jetzt, mein Fahrzeug ist kein Ladechampion, ich fahre einen Skoda Enyaq, ist bei heutigen Maßstäben kein Ladechampion, ist aber trotzdem bei den Ladestopps mittlerweile meistens schneller als ich. Das heißt, wie schnell muss es dann wirklich sein, gerade wenn wir jetzt auch sehen, wie mehr und mehr im Einzelhandel Ladestationen ausgebaut werden und nicht mehr nur der eine oder die 2 Ladepunkte beim Supermarkt am Parkplatz, sondern in Zukunft auch wirklich mehr Ladepunkte da sind. Wie oft fahren dann die Leute wirklich rein zum Laden irgendwo hin und machen es nicht eh nebenbei, was ja eigentlich die Idee des oder eine der Ideen des Elektroautos sind. Deswegen, ich glaube nicht, dass wir im Pkw-Bereich mehr brauchen als CCS. Im Nutzfahrzeugbereich, um 100% zu elektrifizieren, brauchen wir sicher mehr, als wir momentan haben. Mhm. Und das ist im Moment eben der MCS.
Okay, das heißt, nach diesem HPC-Laden kommt für dich eigentlich nichts mehr. Oder was schätzt du, wo ist Schluss? Also wie viel brauchen wir denn?
Oh, das sind philosophische Fragen mehr als technische oder kaufmännische.
Na, ihr entwickelt ja im Zweifel auch irgendwas. Und was ist eure Zielgröße gerade? Macht ihr bei 400 Schluss oder ist es, dass ihr sagt, nee, wir haben schon in der Pipeline 600, 800, weiß ich nicht.
Also beim CCS, ja, da kann man noch ein bisschen mehr machen, was die Ströme angeht. Von der reinen Technik her haben wir es ja mit 600 kW. Da könnten wir mehr auch über einen Stecker laufen lassen, bräuchten wir es, machen wir auch, wenn es zum Beispiel ein Pantograph und kein CCS-Stecker ist. Brauchen wir es im Pkw-Bereich? bin ich persönlich der Meinung, nein, wir brauchen meiner Meinung nach nicht mehr. Wenn ein PKW mal 400 kW glatt durchladen kann in eine 100 kW Batterie, kWh Batterie, dann glaube ich, haben wir es eigentlich schon geschafft. Warum sollte es dann noch schneller gehen? Die Kosten, die da entstehen, gerade wenn man dann auch schaut Richtung Netz, glaube ich nicht, dass sie in einem Verhältnis stehen zu dem tatsächlich gewonnenen Mehrnutzen für Betreiber, Fahrer, wen auch immer.
Da kommen wir nochmal vielleicht auch auf das Thema Ladeverluste. Ich finde es in zweierlei Hinsicht spannend. Erstens, weil ihr diese Gleichstromleitung ja zum Ladepunkt hin habt. Und andererseits beim Thema Geschwindigkeit ist, glaube ich, der Ladeverlust auch so ein bisschen abhängig, wie viel Power ich da rein in die Batterie. Was würdest du sagen, wie viel Ladeverluste sind denn typischerweise bei euch, fallen da an?
Über das ganze System kann ich es nicht sagen, da habe ich keine Zahlen, weil es aber auch schwer unterschiedlich ist von Anwendungsfall zu Anwendungsfall. Ich kann mich auf unsere Leistungselektronik beziehen, was auch tendenziell, sage ich mal, die Zahl ist, die verglichen wird, wenn man so im Supertrumpf die Ladestationen Karten vergleicht. Ne? Und da stehen wir mit unserer momentanen Technologie, mit unseren momentanen Leistungsmodulen bei 94%. Muss man ganz ehrlich sagen, da gewinnen wir jetzt im Supertrumpf auch nicht unbedingt mit der Zahl. Wir bringen jetzt gerade, also wir beginnen, ich glaube, wir haben sogar schon mit den ersten Lieferungen begonnen, sonst jetzt dann im April, beginnen wir mit den Lieferungen unserer neuen Leistungsmodule, bei uns heißen die dann V2-Module, intern. Und die werden eine leicht gesteigerte Effizienz haben von über 95%, wobei es uns wichtiger ist, dass sie eigentlich permanent über das komplette Leistungsspektrum diese Effizienz liefern. Und so haben wir sie auch designt. Wir haben geschaut, dass wir über das gesamte Spektrum die Effizienz möglichst hoch halten können, anstatt irgendwo einen Peak und rundherum eher mittelmäßig. Deswegen, wir sind immer noch nicht auf den Zahlen, die manche andere unserer Mitbewerber nennen. Trotzdem glauben wir, dass wir da den richtigen Weg gegangen sind, um insgesamt über den kompletten Betrieb der Station eine sehr hohe Effizienz liefern zu können.
Mhm. Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären, auch weil da, ich kriege das immer wieder von den Hörerzuschriften, dass solche Sachen, glaube ich, spannend sein könnten. Woran liegt das, dass es schwierig ist, über das gesamte Spektrum eine relativ hohe Effizienz zu haben oder diesen Peak zu holen? Und warum lief eure Entscheidung am Ende dahin? Warum ist das besser?
Warum es schwierig ist, kann ich nicht sagen. Da hätte ich einen meiner technischen Kollegen mitnehmen müssen. Das kann ich nicht erklären. Ja. Warum ist es besser? Weil realistisch, wir kennen es alle, unser Fahrzeug lebt nicht konstant mit genau der Ladeleistung, wo die Ladestation sagt, das ist mein Sweet Spot, bitte nur mit so genau so viel Leistung laden, sondern das Fahrzeug hat halt eine Ladekurve, wie es lädt, und die Station muss sich dementsprechend anpassen. Deswegen haben wir geschaut, dass wir eben über ein möglichst weites Leistungsspektrum eine hohe Effizienz liefern können, als genau an dem Sweet Spot, der dann alle paar Zeiten mal durchgangen wird. Das ist es im Endeffekt.
Und bei der Effizienz, auch wenn wir uns, du hast gesagt, es ist jetzt schwierig, das klar genau zu sagen, wenn man das ein bisschen versucht zu pauschalieren, damit man versteht, was da für Abhängigkeiten sind. Bei der 100 Meter entfernten Ladesäule haben wir Effizienzverluste, die relativ hoch sind. Was wäre das so über den Daumen gepeilt, beziehungsweise welche Unterschiede macht das? Ist das linear, ist das exponentiell, wie diese Verluste auftreten? Und wie sieht dann so ein ideales Ladehub-Design aus, um möglichst effizient zu sein?
Selbst da bin ich technisch überfragt. Ich weiß aber, dass die Verluste vor allem dann so kompensiert werden, dass einfach größere Kabelquerschnitte verwendet werden, was dann die Leistungsverluste im Betrieb reduziert, aber natürlich die Kosten in der Installation erhöht. Und irgendwann ist es auch schlichtweg von den Platz Bedingungen. Also ihr habt unsere Satelliten vielleicht mal gesehen, die sind relativ schlank, die haben einen, sag ich mal, eine Aufstandsfläche von 30 mal 30 Zentimetern und sind dann sogar noch mal ein bisschen schlanker, wenn man die Bodenplatte wegrechnet. Da ist nicht so viel Platz drinnen. Also man kann dann da nicht beliebig dick Kabel reinlegen. Zahlen, wie gesagt, kann ich leider nicht nennen, aber es ist nicht so gravierend. Ich glaube, da wird viel öfter drüber hinweggesehen, wie viel Leistung dann nochmal im Fahrzeug verloren wird an zum Beispiel Batteriekühlung oder auch Heizung, Temperierung generell. Das wird, glaube ich, viel lieber übersehen, als was in der Station passiert. In der Station ist es vor allem für den Betreiber wichtig. Für den Konsumenten ist eigentlich wichtiger, was im Auto passiert. Weil dank des Mess- und Eichrechts sind die Verluste, die in der Station passieren, sowieso Betreibersache und nicht meine.
Mhm. Habt ihr dann auch wassergekühlte Kabel und derlei Dinge oder wie handhabt ihr das?
Haben wir auch, wobei da sehen wir, dass es eigentlich jetzt wieder rückläufig ist, im PKW-Bereich flüssig gekühlte Kabel zu verbauen. Einige Stationsbetreiber, die sagen nach wie vor, nein, bei uns kommt nur flüssig gekühlt in Frage. Das ist aber mehr, sag ich mal, ich würde das halt an Kunden versprechen und bis zu einem gewissen Grad Marketing nennen, weil die nicht flüssig gekühlten Kabel haben sich mittlerweile so weit entwickelt, dass im realen Betrieb die Grenze schon so nah beisammen liegt im PKW-Bereich. Wir haben sogenannte trockene Kabel, die können in der Spitze, ich glaube, mittlerweile sogar bis zu 800 Ampere liefern für eine kurze Zeit. Mhm. Das können die meisten Fahrzeuge nicht. Wir liefern solche Kabel im Moment nicht, hat auch ein paar andere technische Gründe wie Zählertechnik und so, aber wir haben im Moment eine Spitze von 500 Ampere in diesen trockenen Kabeln. Und das über, ich glaube, 8 Minuten ist ein bisschen abhängig auch von der Umgebungstemperatur vom Fahrzeug. Klar, können wir dann so einen Boost liefern und das ist mehr als der Großteil der Fahrzeuge überhaupt ab kann. Deswegen sehen wir es im PKW-Bereich weniger und weniger relevant. Im Nutzfahrzeugbereich sind flüssig gekühlte Kabel natürlich unumgänglich und gerade jetzt, wo die Hersteller, sage ich mal, richtig in Fahrt kommen, eben auch in Richtung Megawatt, wird das Thema wichtiger und wichtiger. Und auch da können wir Gott sei Dank auf lange, lange Erfahrung zurückgreifen aus der Schweißtechnik, weil auch dort werden flüssig gekühlte Kabel schon lange, lange eingesetzt.
Mhm. Dann würde ich sagen, kommen wir mal weiter in Richtung, wir haben es schon heute mehrfach angedeutet, das Thema LKW, Nutzfahrzeuge, die elektrifiziert werden sollen und auch immer mehr geladen werden müssen dadurch. Kannst du vielleicht zusammenfassen, wie sich diese Technik tatsächlich unterscheidet, außer dass es mehr Leistung braucht?
Das ist eine gute Zusammenfassung, mehr Leistung. Ja. Es gibt natürlich zwischen MCS und CCS ein paar Unterschiede, wobei man dazu sagen muss, MCS ist, was ich jetzt zuletzt gehört habe, immer noch nicht zu 100% ausdefiniert. Aber es gab jetzt wohl dann doch die Entscheidung, nicht wie bei CCS über diesen sogenannten Powerline Communication, also dass die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Station als übergelagerte Frequenz über die leistungsführenden Kabel geht, sondern ein dedizierter Kommunikationskabel, was viele Vorteile hat, meiner Meinung nach. Aber sonst ist es in Wahrheit das, vor allem jetzt am Anfang mit Level 1 MCS, was bis zu 350 kW hat, da haben wir eigentlich noch nichts gewonnen. Weil das kann CCS auch. Wo MCS dann hingeht mit Level 2 bis zu 1 Megawatt und Level 3 sind dann, glaube ich, 3,75 Megawatt. Da gibt es dann natürlich Unterschiede, definitiv in den Strömen. Bei den Spannungen bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wie es dann vor allem bei Level 3, ob da dann die Spannung über 1000 bzw. 1200 Volt geht oder ob wir nach wie vor in dem Bereich bleiben. Da bin ich technisch nicht genug drinnen. Sonst großer Vorteil von MCS, vor allem für die Betreiber von Ladeinfrastruktur, ist die standardisierte Position der Buchse am Fahrzeug. Das macht einen riesen Unterschied, wenn ich einfach ganz klar sagen kann, hey, da kommt ein Fahrzeug rein und das hat definitiv den Stecker links hinterm Fahrerhaus. Das beim Aufbau der Station ist das, kann ich einfach die Investition massiv reduzieren, Weil wenn ich eine Station aufbauen will, die für alle Fahrzeuge zum Beispiel vor einer B- und Entladestelle habe, wo das Fahrzeug einfach an einer ganz bestimmten Position stehen muss und ich will diese Zeit nutzen zum Zwischenladen, dann muss ich für CCS eigentlich an mindestens zwei Seiten, links, rechts, eine Station aufstellen mit lang genugen Kabeln, um sicherzustellen, dass ich die verschiedenen Fahrzeugtypen auch wirklich die Buchse erreiche. Das fällt bei MCS weg. Mhm. Habe ich immer noch mit den verschiedenen Fahrzeuglängen zu tun, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ja.
Da die, glaube ich, ohnehin nicht so dann am Kreis wenden und sowas sind, sondern das eher als Drive-Through-Möglichkeit nutzen werden müssen, ist es auch nicht ganz so. Wir hatten auch erst kürzlich eine Automotor und Sport erklärt Podcast, also in dieser Stelle ein kleiner kurzer Werbeblock noch in eigener Sache. Wenn ihr Automotor und Sport erklärt hören wollt, ein anderer Podcast von uns, dann haben wir genau darüber gesprochen und Kim Kuhlhuber von EVE Go, mit der habe ich genau darüber gesprochen, wie das ist mit Ladesäulenbetreiber, was ist da, und sie sagte dann auch noch, wenn es irgendjemand gibt, der zuhört, der dafür sorgen kann, dass wir eine Standardisierung der Ladebuchse an den Autos haben, bitte, bitte tut es.
Ja,
also okay, genau, verstehe ich. Das. Aber abseits dieser Standardisierung der Ladebuchse, wie wichtig ist denn in deinen Augen tatsächlich das Megawatt-Charging?
Momentan ist es hauptsächlich meiner persönlichen Meinung nach medial meinungsbildend. Wir haben heutzutage die Technik mit CCS, um geschätzt, das ist eine Zahl von Transport and Environment, glaube ich, um ca. 80% der kommerziellen Verkehre zu elektrifizieren. Für die 80% brauchen wir kein MCS. Für die restlichen 20 brauchen wir es. Aber wenn wir jetzt auf die Straße gehen, wie viele Elektro-LKW versus Diesel sehen wir wirklich? Wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Also wir können uns mit CCS noch ein paar Jahre austoben, bevor wir dann wirklich diese letzten 20% brauchen. Deswegen, meiner Meinung nach, ist es momentan meinungsbildend. Und das hilft natürlich, den Leuten auch zu zeigen und zu suggerieren, hey, das ist möglich, wir können das schaffen. Mhm. Wir können 100% elektrifizieren. Wir müssen nicht auf die doch meiner Meinung nach relativ ineffiziente, vor allem in der Mobilität ineffiziente Lösung Wasserstoff zurückgreifen. Wir können es direkt mit Strom schaffen. Das ist meiner Meinung nach momentan der größte Nutzen von MCS.
Mhm. Vielleicht noch eine kleine Lanze brechen für die 20%. Ne? Diese 20% fahren schon die meisten Kilometer, glaube ich, und müssen dann entsprechend mehr Strommenge laden, was ja dann auch im Endeffekt heißt, wenn sie das nicht mit Diesel machen, dass wir entsprechend viel CO2 sparen, aber nichtsdestotrotz bleibt natürlich 80-20 auch ein Wort.
Ja, und ich glaube auch Daimler Trucks, mittlerweile Mercedes Trucks dann demnach, war ich erst kürzlich und habe mit den Kollegen gesprochen, da nochmal Grüße gehen raus, ihr hört ja auch zum Teil zu, und da hieß es, dass tatsächlich der Actros ja Ende des Jahres kommen soll, der E-Actros, und der soll dann in einer idealen Welt mindestens dann nachgerüstet über ein Software-Update und ein Hardware-Update, weil eben MCS noch nicht verfügbar ist, wie du es schon sagst, dann auch seinen 1 Megawatt können. Aber bisher der kleine Actros, der 300 oder 400 ist es, glaube ich, der kommt ja, wie du sagst, auch nur auf 350. Aber glaubst du, dass wir das brauchen, also dann als reine psychologische Komponente, um auch den Logistikern, die jetzt sehr kostengetrieben denken, vielleicht auch an manchen Stellen konservativ sind, damit die sehen, da gibt's was, wir und nicht jetzt schon mal vorbestellen die nächsten 7 Dieselfahrzeuge. Ist das der eigentliche Punkt bei MCS?
Persönlich glaube ich, dass da jetzt nochmal einige Diesel-Lkw ins Land rollen werden, bevor wirklich in größeren Stückzahlen dann der Elektro-Lkw für die Langstrecke dem Diesel wirklich gewachsen sein wird, eben weil es jetzt nicht nur darum geht, die Technik zu entwickeln. Ja. Und das vielleicht auch ein kleiner Shoutout an die Kollegen von Daimler. Wir hätten ein Test-Setup oder mehrere Test-Setups für MCS mit bis zu 1 Megawatt, die wir gerne testen würden. Können sich gerne mal bei uns melden. Wir haben dann ja noch ganz andere Challenges. Wie kriegen wir den Strom dann überhaupt hin, wo wir mit mehreren Megawatt gleichzeitig laden wollen? Also deswegen meine ich, die Technik ist eines. Ja, das geht aber meiner Meinung nach verhältnismäßig schnell, bis man dann wirklich einen LKW mit MCS von Polen nach Portugal und wieder zurückfahren lassen kann, sind noch ein paar andere Herausforderungen zu meistern.
Wenn wir das uns anschauen, wie wichtig ist das Thema öffentliches Laden, gerade bei dem Thema LKW in deinen Augen versus Charging Hub? Für mich hat euer System hat so einen Charging Hub-Gedanken ganz schnell, also dass ich einen LKW eigentlich an der Lade- und Entladerampe lade, während er eh steht, um das alles möglichst effizient zu machen, anstatt das an der Autobahn zu tun, wo es ja in der Regel auch noch enger ist als jetzt in einem Industriegebiet beispielsweise, wo diese Depots ja häufig sind. Wie seht ihr das? Für was konfektioniert ihr eure Hardware gerade?
Beides. Also grundsätzlich machen wir auch schon beides mit der gleichen Hardware tatsächlich. In der Software ist es minimal anders, aber selbst da, weil auch entlang der Autobahn haben wir ja zum Beispiel das Thema Overnight Charging an den Rastplätzen. Und auch da sind wir in den ersten Projekten in der Umsetzung schon. Es wird unbefriedigende Antwort, aber es wird wieder eine Mischung aus allem. Wir werden das Laden brauchen, während die Fahrzeuge be- und entladen werden. Wir werden auch in Logistikzentren dedizierte Ladeplätze brauchen, bei Häfen zum Beispiel ist es relativ üblich, dass die LKWs davor, vor dem Hafen warten müssen, zumindest für ein paar Minuten, bis sie ihren Slot haben, um Ware abzuholen oder abzuliefern. Da kann man laden. Aber es wird auch diese Ladehubs, die wirklich zum schnellen Zwischenladen sind, brauchen. Deswegen haben wir jetzt auch unser erstes MCS-System schon so konfiguriert, dass wir aus der gleichen Leistungselektronik einen MCS-Ladepunkt und 8 CCS-Ladepunkte betreiben können mit einer Priorisierung des MCS-Ladepunkts. Da wird schnell zwischengeladen und die 8 CCS sind zum langsamen, unter Anführungszeichen, langsamen Overnight-Charging oder auch für PKW, das kommt dann darauf an, wie der Standort ausschaut, verwendet werden, weil wir viel mehr diese Mischnutzung sehen werden. Aber es wird ganz klar beides brauchen und im Endeffekt kommt es darauf an, was ist für den Spediteur, für den Betreiber des Fahrzeugs die günstigste Lösung. Weil im Endeffekt für ein kommerziell genutztes Fahrzeug zählt einfach Kosten pro Kilometer.
Okay, ich dachte auch am Ende halt auch die Effizienz, weil der Fahrer ist das teuerste an dem ganzen Ding und wenn der blockiert wird, weil es nicht geladen werden kann, braucht er halt eine effiziente Lösung, die das überall möglich macht und flexibel einsetzbar ist. Und beim Depot hat er halt mehr Mitspracherecht wie am Rasthof von Tank und Rast oder sonst irgendjemanden.
Stimmt, ja. Und klar, gleichzeitig muss gerade auf der Langstrecke, oder nicht nur auf der Langstrecke generell, der Fahrer muss einfach seine gesetzlich vorgegebenen Pausen machen. Und diese Zeit will dann auch genutzt werden, um das Fahrzeug nachzuladen, wenn es notwendig ist. Es gibt ganz viele Verkehre, die kommen mit einer Übernachtladung den ganzen Tag durch, ja, weil die halt irgendwie einen Verteilverkehr fahren. Wir hatten da ein Projekt bei einem Getränkelieferanten, der an der Brauerei angehängt ist. Und bei denen war ganz klar, das Fahrzeug fährt nie mehr als 300, ich glaube, es waren sogar 250 Kilometer am Tag, weil der halt in der Früh Getränke einlädt und dann ein paar, sag ich mal, Gastronomiebetriebe abklappert. Und am Nachmittag ist er halt wieder da, steckt an und geht nach Hause.
Ja, okay, klar. Du hast gerade vorhin das Thema Hafen angesprochen. Ich habe gesehen, dass ihr auch Ladeinfrastruktur für Häfen baut. Also, aber nicht da, wo die Logistik ist, sondern da, wo das Schiff ist. Wie unterscheiden sich solche Ladepunkte und welche Relevanz hat das eigentlich?
Ja, also Schiffe laden wir im Moment nicht. Das ist eine andere Technik. Da haben wir auch einen Spezialisten. Wenn es auf Englisch machen wollt, haben wir einen sehr erfahrenen Kollegen, der sich rein mit dem Thema Elektrifizierung von Häfen beschäftigt. Der kann da richtig auspacken. Aber grundsätzlich Schiffe, da reden wir erstens im multiplen Megawatt-Bereich, wenn die elektrisch betrieben werden, beziehungsweise die sogenannte Onshore-Verbindung. Das ist nicht unser Thema, ist auch meistens AC, das da fließt, also Wechselstrom, nicht Gleichstrom. Was wir machen, ist mehr so das Sportboot und kleinere Schiffchen, Boote, die halt mit momentan
im nautisch nicht so unterwegs. Also daher entschuldigt bitte, wenn das Boot und Schiff schwimmt. Ich komme vom Festland.
Also kleine kleine Sportboote, reden wir einfach mal so von einer kleinen Motorjacht, also am Wochenende irgendwie ein bisschen so die Küste rauf und runter schippern. Das geht, das können wir, da können wir die Technik liefern, liefern wir auch zum Beispiel in Norwegen an ein paar Standorten. Sonst konzentrieren wir uns im Hafen einerseits auf die Logistik, das ist dann relativ Standard LKW-Laden. Aber auch das, was sonst an Gerät im Hafen rumfährt, also verschiedene große Stapler. Ich kenne da auch die ganzen Fachbegriffe nicht, aber die Gerätschaften, die Container hin und her schippern, Kräne, kleinere Kräne, nicht die großen, die haben auch eine Permanentverbindung. Das können wir alles mit CCS und jetzt dann auch sehr bald eben mit MCS laden. Da sind die Ladeleistungen auch erheblich höher. Das hatte ich vorher nicht erwähnt im Thema MCS, aber in diese 20% fällt eben auch diese Bereiche, wie wir es nennen, Off-Highway rein, also Häfen, aber auch die Bauwirtschaft, Forstwirtschaft etc., Agrikultur, das fällt da alles mit rein, weil da kann es und wird es Anwendungsfälle geben, und zwar erstaunlich viele, die MCS brauchen.
Und ja, ich meine, die ersten aktiv. Traktoren fahren elektrisch. Wir hatten ja kürzlich mit Patrick Plötz gesprochen, also vom Fraunhofer ISI, der eine Studie gemacht hat, mit wie viel Schnellladepunkte brauchen wir wirklich, damit es für LKW, ja. Und kam dann auf die wahnwitzige Zahl, dass den meisten LKW, oder wie war das, ich glaube 80% würden 44 Kilowatt Ladeleistung reichen, also nicht mal HPC laden. Zumindest das Ergebnis der Studie, für Deutschland gesprochen, meine ich, also so. Die haben sich 2000 Fahrprofile angeschaut von LKW, wenn ich es richtig erinnere. Aber ja.
Wir sehen das im Busbereich. Wir sehen ganz viele Busdepots, die kommen mit einer durchschnittlichen Ladeleistung von 40 kW aus pro Fahrzeug. Mhm. Heißt aber nicht, dass die Fahrzeuge dann wirklich nur mit 40 kW laden, sondern das ist auf die komplette Flotte, auf den kompletten Betrieb und die komplett installierte Ladeleistung gerechnet. Wenn ein Fahrzeug eine kürzere Zeit im Depot hat, dann muss es halt trotzdem mit 60, 70, 80, 100 kW geladen werden, um wieder einsatzbereit zu sein rechtzeitig. Also, aber die Zahl finde ich, klingt gut.
Ja. Ich finde, vor allem bei so Durchschnittswerten, bei sowas ist es schwierig, wenn ich quasi, also keine Ahnung, 10 Fahrzeuge im Depot habe und 2 sind Backup, weil man die halt braucht dringend für den, keine Ahnung, da ist das Fußballspiel und da wird immer Massen und man muss es öffentlich abbilden, dann könnten die ja immer laden und machen den Schnitt von allen anderen, ziehen den nach unten in der Ladeleistung, aber die anderen 8 brauchen halt immer ihre 100, weil die kürzere Pausen haben im Schichtwechsel oder weiß der Teufel. Ja. Also deswegen bin ich bei so Durchschnittszahlen mit Ladeleistung auch immer ein bisschen vorsichtig, wie gut die sind dann in dem Moment.
Wenn wir Kunden beraten für ihre Depots, generell Nutzfahrzeugdepots, dann schauen wir immer diese 2 an. Was ist die gelieferte Energie pro Zeiteinheit und was ist die zu erwartende maximale Ladeleistung? Und demnach kann dann die Ladeinfrastruktur gerade mit so einem flexiblen System wie unserem sehr gut dimensioniert werden, ohne da jetzt unnötig viel Geld auf den Hof zu stellen.
Ich würde sagen, wir würden noch ein bisschen über das bidirektionale Laden, glaube ich, sprechen. Auch vor dem Hintergrund, dass du vorhin ja noch gesagt hast, ihr hattet am Anfang bei Deutschland so ein bisschen ein Thema, was die Standardisierung und sowas angeht. Die ISO 15118-20 soll das bidirektionale ja beinhalten. Was war bei euch denn eigentlich das Thema, das Eichrecht, so wie immer in Deutschland? Okay, du nickst.
Natürlich. Das Thema Eichrecht, das hat uns auf Trab gehalten, sorgt immer noch für interessanten Gesprächsstoff, gerade jetzt in Kombination auch noch mit A4, kommen da ganz wunderbare Kombinationen zustande. Das Thema ISO 15118 war für uns von Anfang an relativ klar, das muss einfach mit rein, haben wir auch eigentlich von Anfang an mit rein, in unsere Software mit reingenommen. Die Strich 20, das Thema bidirektionale Laden haben wir jetzt und tatsächlich auch in unserer jetzt kommenden Hardware noch nicht mit abgebildet.
Also in dieser V2-Hardware.
Genau, das haben wir jetzt, man muss dazu sagen, es ändert sich sonst nichts, also alles, das Produkt schaut gleich aus, wir haben nur innen, wir haben jetzt das Innenleben unserer Leistungsmodule überarbeitet, so ein bisschen ein technisches Facelift gemacht, sagen wir so. Aber da haben wir noch keine Bidirektionalität mit reingenommen, weil wir bisher auch nur sehr limitiert Use Cases im Markt sind. Wir haben Anfragen und auch sehr, sehr interessante Projekte, die Bidirektionalität verlangen. Aber es ist halt doch jetzt aus Herstellersicht, es gibt auch wieder Kosten, die das erzeugt. Und wir wollen halt unsere Produkte möglichst, sag ich mal, kompetitiv halten für den Großteil der Anwendungen. Und deswegen wird bei uns V2G erst in der nächsten Generation dann Thema werden.
Was sind das für Projekte, von denen du da sprichst, die interessant sind?
Da darf ich leider nicht drüber reden.
Schade.
Tut mir leid.
Das hätte ich jetzt nämlich interessant gefunden. Also.
Ja, sind sie auch. Aber das sind nämlich nicht unsere, das ist nicht direkt unser Geschäft. Das ist von, sag ich mal, Partnerunternehmen, die uns das Versprechen abgenommen haben, da nicht drüber zu reden, weil es doch, ja, gewisse Teile des Elektromobilitätsmarkts revolutionieren könnten. Ich weiß, ich mache es jetzt viel, viel besser, wenn ich mit solchen Worten um mich werfe und ihr habt jetzt überhaupt kein Interesse mehr zu wissen, aber es tut mir leid.
Okay, welchen Stellenwert bemisst denn du jetzt mal abseits des Geschäftlichen? Ich finde, bei der E-Mobilität spielt ja auch häufig auch das Emotionale mit. Wie wichtig findest du das Thema bidirektionales Laden, dass wir das zeitnah erleben?
Ich glaube, dass wir es ohne schwer schaffen werden, eine 100% Elektrifizierung erreichen zu können. Muss jede Station immer bidirektional sein? Weiß ich nicht. Ja, das wird im Endeffekt ein Kostenfaktor sein. Aber wir werden es zu einem guten Teil meiner Meinung nach brauchen. Wobei es auch da wieder, glaube ich, größere Challenges als die Stationen selber gibt, um flächendeckend bidirektional laden und entladen zu können.
Siehst du da in Deutschland, also du bist ja jetzt für den Dachraum zuständig und hast aber, glaube ich, so wie es klingt, auch gute Kontakte zu deinen anderen Kollegen in den anderen Ländern. Ist da Deutschland ein spezieller Kandidat für das Thema bidirektionales Laden? Weil hier ja auch so eine gewisse Autarkiewelle durch die Menschheit reitet, die sie sonst, glaube ich, weltweit nirgends gibt, wie bei uns. Mit eigenem Solardach und Heimspeicher. Ich glaube, wir sind das einzige Land, in dem Heimspeicher verkauft werden.
Nicht ganz. Also tatsächlich auch in den nordischen Ländern gibt's das relativ viel. Dort ist aber da kann ich jetzt wieder nur aus der Distanz reden, dort scheint die Regulatorik, sag ich mal, offener gegenüber auch Versuchsfeldern zu sein, wo dann nicht nur dieses Vehicle to Home, was ja technisch jetzt von der Hardware das Gleiche ist, aber vor allem von der Anbindung und der Synchronisierung mit dem Netz ein bisschen anders funktioniert. Das gibt's ja sowieso schon jetzt öfter und immer öfter, aber jetzt wirklich das Vehicle to Grid direkt, da gibt's dort auch schon mehr Versuche, die dann in mehr oder weniger Insellösungen arbeiten. Da, glaube ich, könnte man in Deutschland noch ein bisschen mehr machen. Ich meine, der Bundesverband, das Bundesverband Elektromobilität hat jetzt, glaube ich, kürzlich die Roadmap für
die nationale Leitstelle für Ladeinfrastruktur.
Genau, die waren es. Haben ja da, sag ich mal, jetzt bisschen Richtung angegeben. Mal schauen, ob da jetzt, wie viel da jetzt dann weiter passiert. Aber ich glaube, in Deutschland haben wir eher ein generelles, ich will gar nicht sagen Problem, aber was uns bei vielen Dingen ein bisschen auffällt, ist, ich habe das Gefühl, in Deutschland und da ist Österreich genauso, wir probieren Probleme zu lösen, bevor wir sie haben. Und das hat einerseits den Vorteil, wir haben später weniger Probleme, ja, wir erschaffen uns damit aber auch Probleme, die andere nicht haben. Und das hält uns manchmal ein bisschen zurück, gerade wenn es um innovative Lösungen, und das ist jetzt nicht speziell Elektromobilität oder Energiewende, das ist in vielen Bereichen, wir sind halt eher etwas konservativ, wir machen lieber das, was wir wissen, das funktioniert, und wenn was Neues kommt, prüfen wir es erstmal auf Herz und Nieren, bevor wir das erste Drum, sag ich mal, ins Feld setzen. Und andere Länder sind da viel offener, die sagen, hey, was soll's, raus damit, schau mal, was passiert, wenn es nicht funktioniert, dann bauen wir es wieder ab und machen was anderes. Und das habe ich auch schon anfangs gemeint, damit würde ich Leute gerne aus dieser Sendung rausgehen lassen, mit dem Gedanken doch auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und mal zu schauen, was machen andere Länder, was machen die Niederlande, unsere Nachbarn. Das sind was, sage ich mal, Innovation oder den Willen, neue Dinge zu probieren angeht, sind die super. Ja. Klar, Norwegen braucht man jetzt für unsere Branche gar nicht groß anfangen, aber da mal ein bisschen weiter zu schauen als, sage ich mal, in den nächsten Landkreis.
Würdest du was herausgreifen, was wir uns zum Beispiel bei den Niederländern oder Norwegern abschauen könnten, was man schnell mal probieren könnte?
Also vor allem in Norwegen sehen wir, dass es mittlerweile dort überhaupt, oder schon noch, aber nicht mehr in dem Ausmaß drum geht, Leistung, Leistung, Leistung. So nach der alten Devise, nichts schlägt Hubraum außer mehr Hubraum. Was ja. Bei uns noch sehr, sehr oft die mentale Einstellung ist. Ich höre das selbst von Leuten, die schon länger in der Elektromobilität aktiv sind beruflich, die sagen, ja, ist mir doch egal, ob mein ID.4 keine 400 kW laden kann. Die Station muss es können, damit ich immer volle Leistung habe. Ich so, okay, gut. Ja, da in den nordischen Ländern ist es schon viel mehr so, dass man sagt, okay, wir brauchen einfach mehr Ladepunkte. Wir müssen mehr Stecker schaffen, wenn wir das überwinden wollen, diese Hürde, weil nur weil die Ladestation mehr Leistung hat, bekommen wir nicht mehr Autos geladen. Und das ist momentan sehr, sehr oft in vielen Köpfen bei uns noch sehr festgefahren. Nein, ich kann keine einzige Sekunde warten, länger als notwendig, weil die Station jetzt nicht gerade volle Power kann. Ich glaube, wenn wir das schaffen, da mental wegzukommen, dann können wir viel, viel mehr in Richtung Mobilitätswende umsetzen, als wir es momentan tun.
Hilft dann sowas wie eine europäische Regelung wie die A4 beispielsweise? Ist das dann der richtige Weg in deinen Augen?
Also, jein. Jetzt gerade, wenn man sich dann im Detail die A4 anschaut, die redet ja von diesen sogenannten Charging Pools. Das ist meiner Meinung nach tatsächlich der richtige Weg, aber ist für die meisten Leute viel zu hoch und viel zu theoretisch. Das muss ja dann erstmal wirklich runtergebrochen werden und übersetzt werden. Was heißt das jetzt wirklich für uns? Also ich glaube, für die breite Bevölkerung, für die Masse der Menschen hat das überhaupt keine Bedeutung. Ganz ehrlich.
Nicht mal das Ergebnis, schade. Aber vielleicht doch das Ergebnis ja dann irgendwann.
Das Ergebnis dann sicher, aber in dem Sinn sind ja Nutzer dann auch, die interessiert ja im Endeffekt dann doch nicht so. Es sind, die wollen halt ihr Auto laden und wollen ein gutes Ladeerlebnis haben und wollen eine Station, die funktioniert, wo Beleuchtung ist, wo sie vielleicht einen Snack bekommen, Toilette gehen können und dann in der Zeit, die sie brauchen, wieder weiterfahren.
Ja. Gut. Hast du noch Fragen, Gerd?
Ja, die letzte, die mich noch interessieren würde, wie siehst du die nächsten 3 bis 5 Jahre von Campower? Wo wollt ihr hin? Wollt ihr jetzt die ganze Welt mit euren Ladesäulen überfluten oder gibt es noch irgendwo andere Projekte, wo sich das Unternehmen hin entwickelt?
Also grundsätzlich kann ich da natürlich nur von dem reden, was wir auch publik machen, aber wir sehen ganz klar den Trend hin zu immer mehr und mehr Bedarf im Bereich Nutzfahrzeug. Geografisch ja, wir wollen uns ausbreiten, wobei wir da schon einen ganz guten Stand haben. Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, wir haben unsere Fokusmärkte, Europa, Nordamerika. Dort, sage ich mal, da fokussieren wir wirklich auf die Expansion. Und in andere Märkte bedienen wir viel mehr opportunistisch. Wobei wir auch in diesen Märkten großen Erfolg sehen und dort natürlich auch weiter dran arbeiten, um uns als Hersteller zu etablieren. Ob es in andere Geschäftsbereiche geht, kann ich nicht sagen. Das ist, wie man im Englischen sagt, above my pay grade. So weit sehe ich nicht. Ganz ehrlich glaube ich aber, dass wir in der Elektromobilität mit Ladestationen und der dazugehörigen Software, das Thema Software haben wir heute nicht besprochen und das ist auch ganz gut so, weil das füllt ganz schnell nochmal so eine Podcast-Episode, dass wir da meiner Meinung nach über die nächsten Jahre genug zu tun haben, um uns nicht in andere Geschäftsfelder stürzen zu müssen.
Alles klar. Gut. Ich habe noch eine Frage, bevor wir zum Abschluss kommen würden. Wenn jemand jetzt so eine Camp-Power-Station mal austesten will, wir haben ja ganz viele E-Auto-Fahrer bei unseren Zuhörern. Hast du einen Tipp, wo man in Deutschland hingehen kann? Gibt es irgendwie sowas wie den Seat & Greet, also irgend so einen dieser großen, bekannten Dinger, wo ihr steht?
Noch nicht.
Ich glaube, ich habe euch im Ausland benutzt.
Ja, wir haben jetzt die ersten Stationen, die ans Netz gehen, die erste publizierte, da habe ich aber letztens von einem anderen Partner ein bisschen einen auf die Finger bekommen, weil der still und heimlich schon davor eine aufgestellt hat. Aber die erste publizierte, die steht an der niederländischen Grenze bei Kuster an einer Tankstelle. Da weiß ich aber jetzt leider auch die genaue Adresse nicht, die kann ich nicht sagen. Und sonst werden auf Tankstellen der Heuergruppe in Norddeutschland werden jetzt mehr und mehr Ladestationen aufgestellt von Camp-Power, die angefahren werden können. Ich war jetzt zuletzt bei einer in Todstedt heißt das. Ich bin da mit den Geografien nicht so
bewandt. Wir schreiben das in die Shownotes. Wir suchen das nach draußen. Wir schreiben das in die Shownotes.
Ja. Nee, dann würde ich sagen, jetzt ein guter Zeitpunkt zum Abschluss zu kommen, bevor du dich auch hier verabschieden kannst, stellte der Luca noch ein paar A- und B-Fragen und du entscheidest dich für die eine oder andere Alternative und darfst gerne auch ein bisschen was dazu erzählen.
Genau. Bist du der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Ah, ganz klar, Streaming-Dienst.
Okay. Ferrari oder Tesla?
Tesla.
Apple oder
Google? Ich muss dazu sagen, ich bin kein Tesla-Fanboy, ich fahre selber keinen Tesla und mich würde auch nichts in einen Tesla reinbringen. Aber ich bin schon mal mitgefahren und ich fahre das auch von jemand anderem, aber ich würde mir selber keinen zulegen. Aber Ferrari steht halt irgendwie dann doch als jetzt eigenes Fahrzeug komplett konträr zu dem, was ich, sag ich mal, vertrete, welche Weltanschauung ich vertrete. Fahre ich auch gerne mal mit, beuge ich mir auch sicher gerne mal aus, aber als eigenes Auto wäre es dann zwischen den beiden doch der Tesla.
Okay. Apple oder Google?
Apple, ganz klar.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Kann ich sagen, altes Bauernhaus in der Stadt? Aber
das wollen ziemlich viele, muss man dazu sagen.
Ja. Nee, dann ist es eher das alte Bauernhaus im Land, wobei ich in der Stadt wohne jetzt.
Ja, noch, wer weiß. Jetzt wohnst du in der Stadt, wie du sagst, aber Auto oder Fahrrad?
Da muss ich sagen Auto, weil ich kann alles laufen, was ich brauche oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und das Fahrrad ist dann einfach meistens ein Klotz am Bein. Mhm.
Ich glaube, Wien, ich weiß gar nicht, ist Wien so geil zum Fahrradfahren?
Ja, geht schon. Also zum Beispiel meine Schwester fährt ausschließlich nur Fahrrad. Die hat schon lange keine Straßenbahn mehr von innen gesehen. Aber ich bin da nicht so hart zu mir selber wie sie.
Da höre ich doch was von einem innerfamiliären Konflikt heraus.
Nein, überhaupt nicht. Jeder macht das, was sie wollen, was man will.
Ja.
Im Auto sitzt du lieber vorne oder hinten?
Vorn, links.
Okay. Sagt deine Familie, dass du ein guter Fahrer bist? Zum Beispiel deine Schwester, oder?
Ja, sagen sie.
Okay.
Kann ich eine kurze Anekdote dazu sagen? Und zwar sagen sie, dass seitdem da hatte ich noch nicht mal einen Führerschein, ich glaube mit 15 oder so, ich das Segelboot meines mittlerweile verstorbenen Großvaters über eine lange Slipanlage rückwärts mit Anhänger bis zum See runtergefahren habe, woran mein Opa und mein Onkel davor fast eine Stunde sich die Haare ausgerissen haben und ich bin das so mal schnellzügig in einem Zug durch runter. Seitdem wirft mir keiner mehr vor, dass ich nicht Auto fahren kann.
Wie kamst du der Kompetenz?
Selbstbewusstsein. Ganz ehrlich, ich habe es davor nie gemacht, aber ich habe mir gedacht, so schwer kann das nicht sein, probierst du mal und los.
Hat's also geklappt, ja. Sehr gut.
Schön. Die Kochhannes hätte ich, glaube ich, nicht. Aber gut, Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All, obwohl ich mir dann meistens denke, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr Aluhut sein.
Und nach dem Adrenalin-Wunschlevel gefragt, bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder Fliegenfischen?
Motorradfahrer. Ich bin Motorradfahrer.
Okay. Was fährst du?
Momentan bei Frau und kleinen Kindern gar nichts. Ich würde gerne mehr fahren.
Okay. Lassen wir so stehen. Ich fühle mit. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Oh, schwierig. Steak, muss ich sagen. Leider.
Okay. Nachteule oder Lerche?
Momentan Lerche.
Okay. Ein kleines Kind und so.
Kleine Kinder und so, ja.
Alles klar. Das war's auch schon. Philipp, vielen, vielen, vielen Dank für das wirklich sehr interessante Gespräch, die Einblicke, die du uns geliefert hast und ein bisschen erzählt hast, auf welche Ladepunkte wir uns, glaube ich, bald freuen dürfen.
Ja.
Wenn ihr dann auch im Süden seid, gebt nochmal Bescheid, dann habe ich es ein bisschen einfacher ranzukommen. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder für euch da, am Freitag, wie immer. Bis dahin freuen wir uns natürlich gern über euer Feedback. Deswegen schreibt uns gern eine Mail an podcast@move-magazin.de. Hinterlasst uns bei YouTube, iTunes, Spotify und Co. gern Kommentare, bewertet den Podcast, abonniert ihn auch. Würde uns freuen, Glocke aktivieren und so. Kennt ihr, wisst ihr Bescheid. Ja, dann sage ich vielen Dank, Gerd, vielen Dank, Philipp. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke euch auch beiden. Vielen Dank.
Ja, danke auch von mir an euch beide und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.